Marco und Erkan von den Growth Marketern sind 2023, als ich sie das allererste Mal kennenlernen durfte auf einem gemeinsamen Event in Berlin, sind die beiden wie so aus dem Nichts in meine Welt reingetreten. Doch ich wusste nach den allerersten Gesprächen, ey, die beiden, das sind richtig geile Menschen, zwischenmenschlich, hat sofort gematcht und dann habe ich auch noch gesehen, was die beiden fachlich können und ich wusste, ey, an den beiden führt kein Weg vorbei. Denn die beiden sind absolute Experten, wenn es um das Thema Online-Marketing, das Thema Kundengewinnung als Experte, Expertin, Coach, Trainer, Berater oder Dienstleister, das Thema Funnelbau geht. Und das beweisen sie letztendlich immer wieder, dass sie sich darin mehr als gut auskennen. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, als ich heute Marco bei mir im Interview begrüßen durfte und mit ihm genau über diese Sachen gesprochen habe. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Digitalen Nomaden Podcast. Der Podcast, bei dem du lernst, wie du dir ein Online-Business aufbaust, von dem du nicht nur gut leben kannst, sondern das auch all die Vorzüge des digitalen Nomadentums mit sich bringt. Sei es die Ortsunabhängigkeit, die zeitliche Flexibilität, der eigene Chef zu sein oder etwas zu tun, was einem wirklich Spaß macht und am Herzen liegt. Und wie schon angekündigt, geht es heute um das Thema Marketing, das Thema Funnel, das Thema Kundengewinnung, die richtigen Menschen anzuziehen als Experte, Expertin mit einem Thema, das einem wirklich am Herzen liegt. Und darüber habe ich mit Marco gesprochen. Und Marco hat nicht nur einen super inspirierenden Weg für sich selber geteilt oder von sich selber geteilt, also wie er heute zu einer so großen Marke geworden ist in der Online-Welt, sondern er spricht auch darüber, wie du dein Marketing verbessern kannst, worauf es letztendlich ankommt und wie du am Ende des Tages mehr und besser auf dich aufmerksam machst, um am Ende des Tages dann auch Kunden für dich, deine Dienstleistung, dein Experten-Business letztendlich gewinnt. Darum geht es hier in diesem Podcast und ich freue mich riesig, dass er mit dabei gewesen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und würde sagen, wir hören uns dann nach dieser Folge wieder. Ja, Marco, lass mal heute richtig Tacheles reden. Hast du Bock drauf?
Yes, habe ich Bock drauf.
Geil. Ja, Marco, ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir jetzt mal wieder miteinander sprechen. Ist ein Weilchen her, wir haben uns das erste Mal ja letztes Jahr am Bodensee getroffen, ne? Also nicht schwierig, da haben wir uns das zweite Mal getroffen, aber da haben wir dann richtig lange uns auch ausgetauscht und unterhalten. Und seitdem ist bei dir super viel passiert und ja, ich freue mich, dass wir über diesen Weg einmal sprechen können.
Nice, freut mich. Ja, ich glaube, wir haben uns kennengelernt auf der DNK im letzten Jahr.
Richtig, ja.
Wir haben uns das erste Mal gesehen und da habe ich direkt gemerkt, wow, geil, mit den Leuten matchst. Warum? Die haben geile Werte, die haben Bock auf Freiheit, aber das sind auch Macher und Umsetzer. Und diese Kombi zu sehen, wusste ich, du bist genauso wie ich. Dann haben wir uns ja nochmal gesehen, stimmt, am Bodensee. Und da habe ich auch gesehen, ein abenteuerlustiger Typ, der einfach mal eben sagt, ey Marco, guck mal, da hinten ist eine Brücke, lass mal springen. Ich denke mir, okay, komm, du hast mich gechallenged, Komfortzone verlassen, passt, mache ich. Und dann habe ich gesehen, wie du da runtergesprungen bist. Also das war für dich so ein Kindergartenspiel. Ich glaube, du hast einen Fallrückzieher, sage ich schon. Ein Salto rückwärts gemacht, oder?
Köpfe habe ich gemacht, ja.
Da dachte ich, Alter, okay, komm, ich springe einfach nur runter, Angst überwunden, weiter geht's.
Ja, aber mega cool, ja. Geil. Ja, es war mega cool. Und dann haben wir uns ja nochmal in eurem neuen Office damals getroffen, in Köln, ne?
Ah, Köln, genau. Du warst zum Interview hier.
Genau. Genau,
dann war essen gegangen, beim Italiener, weiß ich alles noch, ja.
Mega schön. Ja, jetzt haben wir lange unsere persönliche, fast schon Bromance ausgeführt hier. Jetzt geht es aber auch darum, einmal den Zuhörern und Zuhörern richtig geilen Mehrwert heute mitzugeben. Und ich weiß, dass du das kannst, weil du, ich würde dich tatsächlich bezeichnen, aktuell bist du mit deinem Geschäftspartner, mit dem Erkan, seid ihr, was Marketing angeht, ey, die Nummer eins, die mir im ganzen Internet gerade über den Weg laufen, vor allem im deutschsprachigen Bereich, das mal so davor vorweg. Das bedeutet, da bringst du einiges an Expertise mit. Mich würde aber mal interessieren, wie würdest du heute selber dich beschreiben, was du heute machst? Also was bietest du, was ist dein Business? Wie würdest du dich beschreiben, wenn du das beschreiben müsstest?
Ja, ob wir die Besten sind oder die mit der meisten Reichweite sind oder so, kann man nochmal dahinstellen. Wir sind sehr, 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 sehr gut und reißen uns echt den Hintern auf. Aber ich glaube, die anderen haben auch ihre Daseinsberechtigung und dürfen mitsprechen und mitspielen. Was mache ich heutzutage? Ich glaube, heutzutage bin ich eher tatsächlich von der Identität her Unternehmer. Das heißt, wir haben verschiedenste GmbHs auch mittlerweile in Deutschland, die verwaltet werden mit eigenen Geschäftsführern drin. Und gehen mehr in die kreative Zone rein, wollen unsere Unternehmen weiter nach vorne bringen, unseren Kunden einen geilen Mehrwert liefern. Ich weiß aber, ganz am Anfang war das nicht so. Ne, da war ich auch die One-Man-Show, habe angefangen mit verschiedensten Business-Modellen, wollte einfach erstmal auch Geld verdienen, wollte auch erstmal frei werden. Ich weiß noch, ich glaube 2015, 2016 habe ich auch schon immer den digitalen Nomaden-Podcast gehört und habe von diesem Traum gelebt, irgendwann mal einfach selbstbestimmt frei zu sein, um meine 2.000 oder 3.000 Euro einfach nur zu verdienen. Und habe mich dann von dort aus natürlich dorthin entwickelt, wo ich heute bin. Das war aber natürlich eine sehr, sehr lange Reise. Es war eine anstrengende Reise, es war auch eine harte Reise. Aber ich wusste immer ganz genau, wenn ich eine gewisse Zeit lang im Leben hart arbeite, kann ich irgendwann ein Leben leben, wovon andere Leute nur träumen können. Und das war immer schon so ein bisschen mein Mindset. Und heute, ich meine, du hast es gesehen, ne? Wir waren im Februar auf Necker Island mit Sir Richard Branson. Wir waren letztes Jahr in Mexiko mit Russell Brunson, also mit den ganzen renommierten Unternehmern aus den USA, aus England und so weiter. Also es war schon eine Reise. Würde ich jedem diesen Weg empfehlen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mir erstmal deine Persönlichkeit angucken.
Ja. So geil, weißt du aber, was ich bei dir so schätze, und das vielleicht schmier ich dir jetzt ein bisschen zu viel Honig ums Maul, aber ich mach's trotzdem sehr gerne, weil seit dem Punkt, wo ich dich kennengelernt habe, hat das bei dir trotzdem auch, und ich weiß jetzt gerade in so den letzten 1,5 Jahren ist nochmal sehr, sehr viel passiert, oder fast ein Jahr ist nochmal sehr, sehr viel bei dir passiert, aber du hast trotzdem immer so eine positive Leichtigkeit letztendlich mit dir dabei. Du hast aber jetzt gesagt, ey, es war eine harte Zeit, es war eine anstrengende Zeit, und ganz, ganz viele kenne ich und die treffe ich, die sind an dem Punkt nicht so wie du. Würdest du sagen, du hattest schon immer diese positive Leichtigkeit, die du heute vielleicht auch so verkörperst? Oder würdest du sagen, das hat sich auch mit der Zeit entwickelt?
Das hat sich entwickelt. Natürlich waren am Anfang auch viele Ängste dabei, weil du hattest ja nur diese Vorstellung von etwas, was funktionieren könnte. Du wusstest, da gibt's Leute, die haben es vielleicht auch schon geschafft, und du hast alles einfach versucht, auch dorthin zu kommen. Natürlich war immer eine Urangst da, aber irgendwie war in mir drinnen immer dieses Gefühl von, ey, irgendwie da draußen gibt es mehr, und du willst anderen auch mal da draußen beweisen, dass es möglich ist, mit seinen eigenen Händen etwas Eigenes aufzubauen, wo du am Ende stolz drauf sein kannst und so ein bisschen die Ketten an deinem Bein so ein bisschen durchbrechen und lösen. Das hatte ich schon immer in mir drinnen, und ich habe eher dem Weg vertraut, dass das Ganze schon wahr werden kann, aber natürlich waren immer innere Zweifel drin. Also die hat man auch heute teilweise noch. Ne? Klar wissen wir, wo wir hingehen, und man hat mehr Erfahrung gesammelt. Man weiß, man kann Hürden, Hindernisse, ja, die kommen einfach und die gehören zum Spiel dazu. Man fängt halt an, das Spiel immer mehr zu verstehen. Und wenn du weißt, dass diese Phasen dazugehören für eine neue Wachstumsphase, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber natürlich war das eine Reise hierhin. Und am Anfang war das definitiv nicht so. Nein, da waren Selbstzweifel dabei, da waren schlaflose Nächte dabei, da war Arbeiten am Wochenende dabei. Da war es nicht so leicht, wie es jetzt gerade scheinbar wirkt.
Du hast gesagt, da waren Ängste dabei. Kannst du dich noch erinnern, welche Ängste bei dir ganz krass präsent waren, wenn du darüber sprechen möchtest?
Ja, finanzielle Ängste natürlich. Ne? Ich glaube, die hat man am Anfang immer, wenn man nicht weiß, kommt man über die Runden am Anfang. Ich habe ja auch als Student angefangen zu arbeiten, 2016. Natürlich weißt du das überhaupt gar nicht. Du weißt ja auch nicht, ich habe Sport studiert an der Sporthochschule in Köln. Und wollte aber unbedingt was Eigenes online aufbauen und habe alles dafür versucht und habe dann irgendwann es geschafft über ein E-Book-Business, Amazon KTP, kennen wahrscheinlich hier so ein paar digitale Nomaden, und habe dann da meine ersten 900 oder 1200 Euro verdient und habe daraufhin die Entscheidung getroffen, meine Uni abzubrechen. Natürlich fand das meine Mutter überhaupt nicht cool, die fand das überhaupt nicht witzig, die konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Mittlerweile ist sie, ich glaube, auf dem Weg selber durch Persönlichkeitsentwicklung durchgegangen. Die wurde früher natürlich immer konfrontiert und meinte, hey, was macht denn dein Sohn jetzt? Ja, der hat die Uni abgebrochen. Was der da online, ehrlich gesagt, macht, gar keine Ahnung. Und mittlerweile ist sie eher so, ah, Hilfe, Hilfe, Petra, so heißt meine Mutter. Mein Sohn hat die Uni abgebrochen, was mache ich jetzt? Und sie sagt so, entspann dich, vertrau deinem Kind, der wird schon seinen Weg gehen. Aber es war natürlich auch bei ihr so ein bisschen eine Reise, wo sie durch musste. Natürlich wusste man nicht, ob dieser Weg jetzt funktionieren wird oder nicht. Aber ehrlich gesagt, ich wusste, wir sind in Deutschland, ich wusste, ich kann jederzeit wieder eine Ausbildung machen, ich kann jederzeit ein Studium absolvieren, ich kann mich gut verkaufen, ich weiß, in einem Bewerbungsgespräch würde ich relativ schnell und einfach wieder irgendeinen Job bekommen, um wieder über die Runden zu kommen. Also das Netzwerk, das Netz runterzufallen, ist halt einfach, kann ja nicht viel passieren hier in Deutschland. Deswegen war es dann irgendwann in Ordnung.
Ja. Und was ich total spannend finde, so diesen Prozess, den du jetzt gerade ansprichst, schau mal, deswegen habe ich das vorher auch gesagt, für mich seid ihr gerade so auf Social Media und Co. seid ihr super präsent, weil ihr halt auch auf, ihr seid so in meine Bubble, sage ich jetzt mal, reingekommen. Ne? Also ganz, ganz viele Leute, die arbeiten auch mit euch zusammen, die ich persönlich kenne, die ihr seid auf verschiedenen Bühnen, ihr sind auf den gleichen Events letztendlich unterwegs. Und bei euch war das aber für mich in dem Moment wie so ein Schnipsen, wie er reinkam. Ne? Auf einmal wart ihr da. Und ich glaube, das wird ja auch ganz, ganz oft letztendlich wahrgenommen von außen. Ach, auf einmal dieser Übernachterfolg. Mich würde aber mal interessieren, so vielleicht im Schnelldurchlauf. Du, 2015, 2016 habt ihr gestartet, hast du gesagt. Wie sah denn so diese Reise Übernachterfolg bei dir jetzt letztendlich aus oder aber auch bei euch? Weil, also was waren so Situationen, wo du durch musstest, wo ihr angefangen habt?
Ja. Ich habe tatsächlich da eine Keynote zu gemacht auf unserem letzten Mentoring-Event, wo wir alle unsere Mentoring-Kunden eingeladen haben und einmal komplett gezeigt. Na, das Endergebnis war, ihr alle seht jetzt gerade die ein, zwei letzten Jahre, wo wir einfach von null auf ein Beratungsunternehmen auf, ja, dieses Jahr knacken wir wahrscheinlich die 5 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht haben. Aber davor, Leute, da waren 6, 7 Jahre harte Arbeit, harter Schweiß. Und da ist nicht viel passiert. Ne? Das heißt, wir hatten zwar hinten raus exponentielles Wachstum, aber bis zu diesem Punkt zu kommen, wo dann dieser Turnaround stattfindet, das schaffen nicht viele, die geben schon vorher auf, die halten nicht durch. Aber wie fing das Ganze an? Ich glaube, es war 2015, 2016, ich habe angefangen, in der Sporthochschule Sport zu studieren. Warum habe ich das gemacht? Ehrlich gesagt, weil Sport war meine Leidenschaft und ich wusste überhaupt nicht, was ich anderes machen wollte oder sollte, weil in dem Büro zu hängen, 24/7, hatte ich gar keinen Bock drauf. Auch wenn wir es jetzt scheinbar so ein bisschen wieder hier machen. In Köln haben wir ja auch ein Office und wir arbeiten sehr viel hier im Büro. Aber damals konnte ich mir das noch überhaupt nicht vorstellen und war anfällig für verschiedenste Geschäftsmodelle. Ich weiß, damals wurde mir noch ein Network-Marketing-Geschäftsmodell, wir haben eine recht ähnliche Geschichte, ne? Ich glaube, wurde mir aber auch ein Network-Marketing-Geschäftsmodell vorgestellt, wo dann verkauft wurde, ey, du kannst finanziell frei werden, passives Einkommen, arbeiten von wo du willst, mit wem du willst, wann du willst. Und natürlich war ich als Typ, der Freiheit liebt, extrem, alles klar, das ist die Lösung, das ist wie die blaue Pille, die muss ich jetzt schlucken, es gibt gar keinen Plan B. Also ich habe das gar nicht hinterfragt. Für mich war klar, ich muss das jetzt sofort machen, weil das ist eine Lösung, wie ich hier aus diesem System, aus dieser Matrix ausbrechen kann. Und dann waren das meine ersten unternehmerischen Gehwege. Ich habe 3 Monate das Ganze tatsächlich gemacht. Bin damals mit der Ablehnung noch nicht klargekommen, hatte noch kein gutes Money-Mindset, was das ganze Thema anging. Aber 3 Monate erste unternehmerische Erfahrung gesammelt und vor allem Leute gesehen, die 22, 23 Jahre alt waren, die 10.000 Euro und einer hat sogar 30.000 Euro im Monat gemacht. Das heißt, mir wurde eine ganz neue Welt eröffnet. Ich kannte diese Welt gar nicht. Meine Eltern arbeiten beide bei der Stadt. Ich bin den ganz normalen Schulweg gegangen, da haben wir nie über Unternehmertum, Selbstständigkeit, was Eigenes aufbauen gesprochen, also gar nichts. Und da habe ich das erste Mal wahrgenommen. Ich habe dann 3 Monate daran gearbeitet, viel Ablehnung auch erfahren, muss man auch sagen, auch von vielen Freunden, was auch teilweise hart war, wo du dachtest, du bist eigentlich mit den ganzen Leuten, deinen Freunden, wie lange ist man durch die Schule gegangen? 12 Jahre, 13 Jahre in der Schule gewesen, hast deine ganze Zeit miteinander verbracht, du bist durch dick und dünn gegangen und dann nach der Schule triffst du eine Entscheidung, gehst in die Selbstständigkeit und wirst sofort davon kritisiert. Also es war schon hart zu sehen, also es tat teilweise auch echt weh, aber hat einen hinten raus natürlich auch wieder stärker gemacht. Dann habe ich Network Marketing gemacht, abgebrochen nach 3 Monaten, trotzdem war aber in mir drin, ey, ja okay, du hast jetzt aufgegeben in der Form, aber irgendwie triggert es schon so und dann bin ich einfach mal online gegangen, habe gegoogelt, wie kann man online Geld verdienen. Und habe verschiedenste Geschäftsmodelle ausprobiert. Ich habe angefangen mit Affiliate-Marketing, habe erste Webseiten gebaut, habe digitale Produkte vermarktet als Empfehlungsgeber. Hat nicht funktioniert. Ich habe Daytrading gemacht, habe dann angefangen 2 Wochen lang einfach jeden Tag verschiedenste Währungen in Form einer Martingale-Strategie, kennt der eine oder andere wahrscheinlich hier, bitte nicht nachmachen, habe dann aus 50 Euro 2000 Euro gemacht und habe auch wieder meine Mutter angerufen und gesagt, Alter, ich habe einen Weg gefunden, reich zu werden. Fand die gar nicht witzig. Das gemacht. Dann habe ich irgendwann aber mal angefangen, Amazon KTP zu machen und habe da, ja, ich glaube, wir haben dann innerhalb von 1 Monat haben wir ein Buch rausgebracht und haben 30 Cent verdient. Aber diese 30 Cent haben wir nicht in Deutschland verdient, sondern wir waren gerade auf Sardinien. Ich und ein Kollege und mein ehemaliger Geschäftspartner. Und ich weiß noch, er war im Bad morgens, ne, das, was man morgens so im Bad halt macht, kommt er rausgerannt und zeigt mir, ey Marco, wir haben gerade 30 Cent online verdient. Da meinte ich, Alter, fuck, das ist geil. Lass mal den Arbeitsaufwand, den wir gerade gemacht haben, einfach verhundertfachen oder vertausendfachen. Vielleicht verdienen wir dann irgendwann mal 3.000 Euro oder vielleicht auch irgendwann mal 30.000 Euro.
Ja.
Und ich weiß noch, dann haben wir uns 6, 7 Monate in den Arsch aufgerissen und über 100 Bücher auf Amazon publiziert und mit über 100 Büchern auf Amazon ganze 2.000 Euro gemacht. Ja, aber okay, ne, war sehr viel Arbeitsaufwand. 2.000 Euro durch 2 sind 1.000 Euro, dann fallen noch Steuern drauf. War jetzt nicht so viel, aber es war nett, nebenbei als Student ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann irgendwann haben wir aber erfahren, es gibt aber eine Person, die macht 40.000 Euro mit nur 10 Büchern. Irgendwas macht die anders. Das heißt, das war das erste Mal, wo wir gerafft haben, ah, warte mal, da ist eine Person, die ist dort, wo ich hin möchte, die ist weiter als ich und die hat Wissen, was ich brauche, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Und da haben wir unseren ersten Mentor geholt, unseren ersten Coach geholt. Wir haben ihn nicht bezahlt, es war nur auf Provisionsbeteiligung. Das heißt, wir haben gesagt, lass uns mal gemeinsam ein Buch launchen und dann machen wir einfach 50-50 vom Revenue. Wir haben dieses Buch gelauncht innerhalb von 3 Wochen und im ersten Monat hat das Buch 9.000 Euro gemacht.
Krass.
Und ich dachte, alter Fuck.
Das ist vor allem, du stehst halt auf einmal da und denkst so, warum bin ich nicht früher auf diese Abkürzung gekommen? Ne? Also so.
Ja, natürlich. Also wir hatten auch vorher einen Online-Kurs und haben uns beraten lassen, ja. Auf einem kleinen Level, aber dann nochmal jemanden zu suchen, der nochmal deutlich weiter ist, das war nochmal echt ein Game-Changer. Und das hat sich dann aber durchgezogen, weil ich dann wusste, alles klar, um mein Leben zu leben, von dem ich träume, das war auch finanziell frei zu sein, das war ortsunabhängig frei zu sein, ja, das war selbst entscheiden zu können, was ich jeden Tag mache, ohne einen eigenen Chef zu haben. Muss ich von Leuten lernen, die da sind, wo ich hin möchte. So, that's it. Relativ simpel. Also habe ich angefangen, mir Mentoren weiterzusuchen. Bin dann damals 2017, glaube ich, zu Robert Gladitz gegangen. Kennt vielleicht der ein oder andere hier noch so ein bisschen aus der Szene. Wenn viele neue dabei sind, wahrscheinlich nicht mehr. Und habe dann da 3 Monate kostenlos gearbeitet. Mir war dann tatsächlich auch die Vergütung erstmal egal. Ich wollte einfach lernen. Ich wollte nur lernen von Leuten, die da sind, wo ich hin will. Bin dann wieder weitergezogen, bin dann zu Marc und Mareike Intuit. Der ein oder andere kennt sie. Habe dann dort das Online-Marketing mit Marc gemacht und habe dann dort Erkan kennengelernt. Und dort kam dann die Verbindung zu meinem aktuellen Geschäftspartner Erkan. Er hat dann die Facebook-Ads geschaltet. Ich habe die Marketing-Funnel gebaut. Wir haben extrem viel Gas gegeben. Wir haben viel gearbeitet. Wir haben uns extrem viel weitergebildet. Und irgendwie festgestellt, das Ganze matcht ganz gut. Er hat eine sehr, sehr große Vision, weil er eine sehr emotionale Geschichte in seinem Leben erleben durfte, musste, je nachdem, wie man es halt sieht. Der eine sieht es als Geschenk, der andere eher weniger. Und ich hatte war übertrieben hungrig, einfach was mit meinen eigenen Händen aufzubauen. Mhm. Und das hat dann sehr gut gematcht. Wir sind danach nochmal weitergezogen, haben mit auch noch sehr bekannten mit Persönlichkeitsentwicklungstrainern gearbeitet, mit dem größten Verkaufstrainer hier in Deutschland, da haben wir unsere Finger so ein bisschen mit drin gehabt. Also war schon sehr, sehr geil. Und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, ey, lass uns ein eigenes Ding draus machen. Wir sind smart genug, wir sind gut genug, wir haben viel Erfahrung gesammelt, wir haben die letzten Jahre viel gearbeitet, lass eine eigene Agentur aufbauen. Und dann waren das so die letzten 3 Jahre peu à peu nochmal, die mich dann dorthin gebracht haben, wo wir halt heute sind. Aber davor war halt viel, viel Arbeit, viel Lernen auch.
Man halt auch mal kostenlos, ne? Erstmal auch mal kostenlos, das Leben, dann, ja.
Ja.
Finde ich ganz spannend, was du sagst, weil ganz, ganz oft wird, ich glaube, das ist ja auch so ein deutsches Gesellschaftsding teilweise und ich möchte das per se nicht schlecht reden, aber irgendwie, du hast ja nie irgendwie Funnelbau studiert oder Marketing irgendwie, keine Ahnung, hier x Ausbildungen gemacht, sondern du hast dir das ja Learning by Doing beigebracht, genauso wie Erkan ja letztendlich auch. Und darüber habt ihr ja die Erfahrung geholt. Und ich glaube, also das ist meine Meinung, vielleicht siehst du das anders, ich glaube, dass das oftmals auch das viel, viel Wichtigere ist, gerade in der Online-Welt, in der Online-Szene von Erfahrungen zu profitieren und dann lieber darüber zu lernen und zu sprechen, anstatt irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine Ausbildung anzufangen, die 3 Jahre geht, um dann zu festzustellen, ey, jetzt kann ich halt irgendwie alles in der Theorie nur und nicht in der Praxis. Wie siehst du das?
Ja, und die Frage ist ja natürlich auch, wie schnell sind die Universitäten ihren Lernplan oder ihren Lehrplan an die aktuelle Entwicklung im Online-Marketing anzupassen? Ey, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die da up-to-date sind. Erstens, und wenn überhaupt nur an teuren Privatunis, wo du halt bestimmt richtig gute Marketer oder Unternehmer drin hast, die halt noch im Tagesgeschäft sind und das Ganze wirklich im Tagesgeschäft sehen. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass es da sehr, sehr gute Universitäten gibt. Aber wenn jetzt jemand hier auf mich zukommt und sagt, der hat Marketing studiert, das ist mir komplett Latte. Wir haben ja viele Bewerbungen in dem Bereich. Also ich guck mir das gar nicht an. Das, was uns immer wichtig ist, welche Werte hat der, welches Mindset hat der, ist er gewillt, 100% Gas zu geben? Also so ein bisschen das, was wir auch hatten. Welche Fähigkeiten bringt er mit? Ist er kreativ? Ne? Ist er so ein bisschen analytischer veranlagt? Und die Kompetenz, die kann ich denen zur Not beibringen. Wenn jemand eine Grundkompetenz mitbringt, ist natürlich super, wenn er schon mal Erfahrung gesammelt hat, umso besser. Aber den Rest kann ich ihnen komplett beibringen. Da nehme ich keinen Bachelor- oder Master-Absolventen aus irgendeiner Uni.
Ja. Das finde ich, da hätte ich super viele Fragen dazu, vielleicht aber nur ganz kurz angerissen. Woran machst du das letztendlich fest an den Bewerbungen? Also woran erkennst du letztendlich oder wie fit oder bist du überhaupt noch in diesem Prozess drin? Das ist ja vielleicht jetzt ein bisschen ab vom Thema. Aber wenn jetzt eine Bewerbung reinkommt, woran entscheidest du jetzt, ey, die Person, die sehe ich eher oder nicht? Weil du wirst wahrscheinlich, guck mal, du bist Unternehmer, so wie ich deine Aufgaben kenne, wirst du nicht ewig Zeit haben, mit jedem hier erstmal 20 Minuten zu quatschen, sondern wirst wahrscheinlich sehr, sehr schnell selektieren müssen. Wie gehst du da vor? Das würde mich mal interessieren.
Ja, wir haben einen sehr detaillierten Bewerbungsprozess. Auf der einen Seite bewerben sich die Leute natürlich bei uns über ein Typeform und werden dann angerufen von unserer HR-Abteilung und dort wird natürlich im Telefonat schon mal ein bisschen gefiltert. Das sind nur 2 bis 5 Minuten Gespräche und wir fragen erste Bedingungen ab. Jetzt sind wir hier zwar im digitalen Nomaden-Podcast, aber wir sind extreme Freunde davon, vor Ort einzustellen. Natürlich gibt es bei uns auch die Option, mal remote zu arbeiten und mal zu sagen, hey, ich gehe mal 1-2 Monate nach Mallorca, ist kein Problem. Ich bin im Winter auch gerne mal weg und bin auch regelmäßig im Winter weg. Trotzdem lieben wir diese Energie vor Ort. Das heißt, wir haben Commitment Vollzeit, auch nicht nebenbei irgendwas machen. Ja. Wir haben Commitment vor Ort in Köln oder Umgebung, dass du regelmäßig mal ins Büro kommen kannst. Und die Erfahrungswerte schauen wir uns dann schon nochmal so ein bisschen an. Bist du komplett Newbie, hast noch gar keine Ahnung oder hast du schon mal erste Referenzen gesammelt, hast schon mal in dem Markt so ein bisschen gearbeitet, dann selektieren wir natürlich, nehmen wir eher einen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. in dem Bereich, in dem Markt, in dem wir unterwegs sind. Und dann gibt es direkt eine Probeaufgabe. Also wenn dann die HR-Abteilung sagt, ja, okay, grünes Licht, schauen wir uns das Ganze mal an. Funnelbilder zum Beispiel, Webdesigner. Da schicken wir dem dann einen Account von unserem Tool Funnelspot und dann muss er erstmal eine Website nachbauen.
Cool.
So, und dann gucken wir uns das an. Danach kommt die Probeaufgabe zu uns und wir entscheiden, ah, okay, wie war die Aufgabe? Hat er die gut absolviert? Hat er die nicht gut absolviert? Ist sie eher kreativ? Bei einer persönlichen Assistenz achten wir extrem darauf, hat sie einen hohen Blauanteil? Hat sie sehr ordentlich gearbeitet? Verstehen wir das, wie sie die Reiseplanung zum Beispiel aufgesetzt hat? Und wenn das gut ist, dann können die zu uns rüber. Das bewerten wir aber auch. Das heißt, ich lade keinen ein, wo ich noch nicht die Probeaufgabe gesehen habe. Weil dann weiß ich schon mal ungefähr, in welche Richtung es geht. Und dann gibt es einen Persönlichkeitstest. Aber da sind wir sehr plump, da machen wir jetzt nicht 60 Personality oder so, sondern bitte nicht bewerten, Freunde oder so, jetzt wir gucken uns einfach nur den Greater Persönlichkeitstest an und sortieren einfach mal nur kurz in Farben. Weil wenn ich weiß, ich stelle eine Assistenz ein, aber die hat zu 90% Dominanz, Rotanteil in sich drin, das wird Konflikte geben, also das wird vielleicht nicht gut funktionieren. Wenn ich aber dann einen Media-Buyer, jemanden, der Facebook-Werbung schaltet oder YouTube-Werbung schaltet, einstelle, achte ich natürlich, ist er kreativ und hat er ein starkes blaues Zentrum, logisches Zentrum und kann Zahlen und Daten und Fakten analysieren. Mhm. Ja, und dann, wenn wir merken, okay, das matcht, dann haben wir hier 30 Minuten Gespräch und ich sage dir ganz ehrlich, 30 Minuten reichen uns. Wir haben dann eine kleine Abfolge an Fragen, aber das, worauf ich eher achte, ist, wie redet jemand, wie ist die Weltansicht von einer Person? Was sind seine Ziele? Wie spricht er über sich selber? Wie hat er in verschiedensten Situationen in der Vergangenheit gehandelt? Und dann erkenne ich schon das Mindset, in welche Richtung es geht. Und was ich dann ganz nice finde, ganz am Ende, sage ich immer, hey, bitte stell mir einmal 3 Fragen. Komplett willkürlich. Ja, du hast 3 Fragen Zeit. Bitte, du musst auch 3 stellen. Also du kannst nicht weniger stellen, du darfst nicht mehr stellen. Und anhand der Fragen, anhand der Qualität der Fragen erkenne ich sein Mindset.
Ja.
Wie viele Urlaubstage habe ich? Darf ich auch remote arbeiten? Und wie sieht es mit dem Gehalt aus? Weiß ich, oh, lass mich in Ruhe. Also ich werde mit dir wahrscheinlich mehr Probleme haben als mit anderen. Wenn aber jemand fragt, was ist denn eure Vision, wo wollt ihr in 3 bis 5 Jahren stehen? Wie kann ich mich hier weiterentwickeln? Also wenn solche Fragen kommen, dann weiß ich, smarter Typ. Ich glaube, mit dem kannst du Bock machen, hier gemeinsam dieses ganze Ding noch größer zu machen.
Ja. Ich finde das auch smart mit dieser Probeaufgabe, weil da, ihr seid ja jetzt auch eine etablierte Marke, ne? Man kennt euch am Markt, ihr seid groß. Und mit dieser Sonderaufgabe, da sortierst du schon wieder die auf, die einfach gedacht haben, ich guck mal, ob ich mich hier schnell bewerben kann. Ne? Und wenn jetzt muss ich aber noch arbeiten. da fehlt das hier halt auch nochmal raus.
Ja.
Was sind jetzt so, schau mal, lass uns mal ein bisschen in das Thema Marketing reingehen, weil das ist ja dein absolutes Steckenpferd. Und ich merke aber trotzdem auch, egal ob man am Anfang steht oder man ein bisschen weiter ist, das ist so die größte Hürde für ganz, ganz viele. Ne? Also wie mache ich Marketing, wie ziehe ich die richtigen Leute für mich an? Ihr seid ja im Performance-Marketing. Würdest du das auch so letztendlich betiteln?
Also wir haben auf jeden Fall als Performance-Marketer angefangen. Mittlerweile ist aber eher unsere Prämisse, wir suchen eher Wege, wie kann man schnell und einfach höherpreisige Coaching- und Ausbildungsprogramme online verkaufen. Mhm. Natürlich spielt Performance-Marketing eine extrem wichtige Rolle, weil wir lieben KPIs, wir lieben Tracking, weil wir nur Entscheidungen treffen anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Also bei uns wirst du selten, ich habe ein Gefühl, das sollte ich ändern. Wir sagen sofort, okay, zeig uns die Zahlen und zeig uns die Belege anhand dessen, dass wir wissen, dass wir was ändern müssen. Deswegen haben wir einen extrem starken Performance-Marketing-Ansatz in uns drin, aber ich würde es jetzt nicht nur noch darauf beziehen.
Ja. Was denn ändert sich jetzt so da im Markt, ne? Wenn wir von hochpreisig sprechen? Was fängt in deiner Welt bei hochpreisig an? Ich glaube, klar, das kommt auch immer ein bisschen auf Zielgruppe an, so ein Stück weit, aber was ist für dich hochpreisig?
Kommt immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an, hochpreisig ab 2.500 Euro. Wird das Ganze schon, wo wir dann anfangen, über Telesales, über den Vertrieb auch zu verkaufen, dann wird das Ganze schon anfangen, ja.
Was ändert sich da deiner Meinung nach jetzt gerade? Ich habe nämlich das ist jetzt ein Gefühl. mein Gefühl sagt, dass sich jetzt gerade so im letzten Jahr und in den letzten 1,5 Jahren super viel nochmal geändert hat. Das ist nochmal viel schnelleren Wandel als die Jahre davor gab. Und dass es doch immer schwieriger wird, für viele Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und natürlich auch Leute reinzukriegen, weil es gibt mehr Leute, KI ermöglicht schnellere Sachen und so weiter und so fort. Was hat sich aber deiner Meinung nach geändert und was setzt sich jetzt heute noch durch?
Ja, ich glaube, eine der besten, also das, was sich geändert hat, ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ist ja logisch, dass mit der Zeit immer mehr Leute darauf aufmerksam werden, dass man online Kunden gewinnen kann. Ist ja klar. Na, dadurch entsteht, was entsteht dadurch? Du hast viel mehr Konkurrenzkampf, viel mehr Leute, vor allem auch mit ähnlichen Angeboten, kommen auf deinen Markt. Das heißt, wenn du es hier nicht schaffst, klar positioniert aufzutreten. Das heißt, du kennst deine Zielgruppe nicht, du weißt gar nicht, in welchem Markt du unterwegs bist, was der Wunschzustand deiner Zielgruppe ist und du schaffst es nicht mehr, messerscharf in der Kommunikation vorne raus diese Leute anzutreffen. Ja, dann wird es schwer, weil den Rest schaffen die anderen auch.
Mhm.
Ja, also du musst dich halt schon in irgendeiner Art und Weise absetzen und du musst schon besser werden als andere. Vor allem, wenn du jetzt sagst, viele fangen an, ChatGPT zu nutzen. Ja, aber wenn das ja wieder alle anfangen zu machen und ich finde ChatGPT im Copywriting noch sehr oberflächlich, sprichst du halt auch wieder nur eine oberflächliche Art von Menschen an. Und die, die es dann aber schaffen, im Marketing wieder detaillierter, noch genauer und noch besser die Bedürfnisse deiner Zielgruppe zu verstehen, die werden es eher schaffen, dann kognitiv in das Gehirn der Menschen reinzukommen und die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wo man auf jeden Fall, was man nicht vernachlässigen darf. Trotzdem ist ChatGPT, ich nutze es ja teilweise auch noch, also es erspart einfach extrem viel Zeit, ne? Ist extrem super. So, dann hast du mehr Konkurrenten auf dem Markt, das heißt, du musst dich mehr absetzen, du musst dann die Aufmerksamkeit durch bessere Kommunikation vorne raus gewinnen, aber du musst auch mehr beweisen, dass du Experte bist und Vertrauen aufbauen. Deshalb etabliert sich bei uns aktuell einer der besten Methodiken sind immer noch Webinare und Online-Workshops. Warum? Weil wir können in Webinare und Online-Workshops über Werbeanzeigen relativ günstig noch die Leute reinbekommen, haben trotzdem immer noch eine sehr hohe Teilnehmerquote an Webinaren und an Online-Workshops und wir können diese Zeit, die uns dann jemand schenkt, der schenkt uns ja zu 100% nur uns, guck mal, wir machen das gerade über Zoom. Ich habe meine Zeit 100% gerade bei dir. Ich bin nicht auf Social Media und bekomme jetzt hier 10 verschiedene Werbeanzeigen rein. Du hast jetzt 100% Fokus auf mich und ich könnte dir jetzt whatever verkaufen. Das heißt, wenn du ein Webinar hast, kannst du one-to-many, fokussiert, immer noch zeigen. Du bist Experte, du kennst die Probleme, die derjenige hat. Du kannst die Probleme lösen und du hast ein passendes Angebot dafür. Immer noch sehr einfach hochpreisige Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Und das ist aktuell immer noch das Nonplusultra. Wir sehen es bei 8-Figure-Brands, die wir teilweise auch beraten, die auch jeder hier kennt. Wir sehen es bei kleineren Marken, die auch vielleicht mal 6 Monaten noch bei null gestartet sind. Funktionieren Webinare und Online-Workshops einfach am besten.
Ich glaube, weil dieses Thema Vertrauen halt auch immer wichtiger wird, oder? Ich meine, gerade dadurch, dass es ja so super viele Leute gibt, gibt es auch mehr schlechte Referenzerfahrungen, sage ich jetzt mal. Es gibt auch mehr positive Erfahrungen. Und da wollen die Leute natürlich, die werden auch skeptischer, würde ich jetzt letztendlich auch sagen, ne? Also die informieren sich auch viel, viel mehr. Nimmst du das auch wahr?
Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist ja das Schöne, jetzt können wir sagen, deswegen wird ja Marketing wichtiger denn je, weil du je mehr Touchpoints du online schaffen kannst, desto mehr Vertrauen und Identifikationspunkte mit der Zielgruppe kannst du aufbauen. Sehe ich auch so, die werden skeptischer. Du hast gesagt, die brauchen mehr Vertrauen und was sie vor allem auch brauchen, Menschen kaufen halt von Menschen. Das heißt, du hast halt in einem Webinar die Möglichkeit, eine Identifikation zu dir aufzubauen. Du kannst erklären, wo kommst du eigentlich her, wie war deine Geschichte? Weil ich weiß ganz genau, wenn du mir deine Geschichte erzählst, können sich hier ganz viele digitale Nomaden damit identifizieren. Mhm. Weil du bist genau den Weg gegangen, dort, wo sie jetzt gerade stehen, da standest du auch. Stehst aber jetzt eigentlich da, wo sie auch hin wollen. Auch sie wollen einen Podcast haben, der viel Reichweite hat. Auch sie wollen ein Online-Coaching, ein Dienstleistungsprogramm haben oder ein Skill haben, mit dem sie online Geld verdienen können, ja. Das heißt, auch da ist es die beste Möglichkeit, natürlich eine Identifikation aufzubauen mit der Zielgruppe. Sorgt natürlich wieder für mehr Vertrauen und dadurch kannst du hinten raus einfacher verkaufen.
Ich will nochmal gerne zu dem Punkt zurück, weil ich das immer wieder erlebe, so dieses Thema messerscharfe Kommunikation. Ne? Also ich sag das auch immer wieder, diese generischen Aussagen brauchst du nicht mehr. Ne? Also ich bring dich auf die nächste Stufe. Ja, sorry, das hat vor 5 Jahren vielleicht mal funktioniert, wenn überhaupt, aber funktioniert heute nicht mehr. Oder wir erreichen gemeinsam das Next Level. So, das ist auch nicht mega aussagekräftig. Jetzt sehe ich aber ganz, ganz oft das Problem, dass Leute sich dann auf ein bisschen schwer tun, spitzer zu werden in ihrer Ansprache und gleichzeitig auch sich spitzer zu positionieren. Wie spitz deiner Meinung nach muss es sein? Muss es jetzt mittlerweile sein, ich bin Coach für Frauen aus Köln mit dunklen Haaren und keine Ahnung, die Schuhgröße 34 haben? Oder reicht es viel, viel mehr über, also, oder wie spitz muss ich heutzutage schon gehen?
So spitz musst du jetzt nicht gehen. Ne? Also ich helfe kleinen Kindern dabei, Einhörner im Universum zu gewinnen oder so. Also das würde ich jetzt sagen, das ist zu spitz. Aber du solltest jetzt auch nicht der Bauchladen-Coach sein, der anderen Leuten dabei hilft, Glaubenssätze aufzulösen. Ich glaube, von denen gibt es ganz, ganz viele. Und Marco, ich kann doch jeden Glaubenssatz auflösen. Ich kann dem doch helfen, mehr Geld zu gewinnen, ein besseres Money-Mindset zu bekommen. Ich kann dem aber auch helfen, seine inneren Kindheitsblockaden zu lösen. Und da wäre dann der Fall, wo ich sagen würde, schwierig. Ich glaube, das wirst du nicht verkauft bekommen. Und das ist dann auch immer die Erfahrung des Bauchladen-Coaches, die dann alles anbieten. Wir kennen ja das Bild vom Bauchladen oder vom Uhrenmacher, vom Händler, der dann auf einmal alles in der Tasche hat, aber gar nicht spezialisiert oder positioniert auf ein Thema ist. Wir können es ja mit einem Allgemeinmediziner auch vergleichen, der deutlich weniger verdient als der Facharzt zum Beispiel, der sich nur auf Haut konzentriert hat, Dermatologie, oder der sich nur auf Orthopädie konzentriert hat, der natürlich deutlich mehr auch verdient hinten raus, aber deutlich spezialisierter ist auf eine kleine Art, auf eine kleine Zielgruppe. Und das Schöne ist ja auch immer, wenn du positionierter bist, du hast ja viel bessere Kundenergebnisse. Weil du machst ja jeden Tag immer nur dasselbe. Du löst die ganze Zeit dasselbe Problem. Und das dann auch irgendwann mal aufzusetzen mit besseren Kundenergebnissen, mehr Empfehlungen hinten raus. Also ist halt dann ein System, was in der Form und Art und Weise unschlagbar ist. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, nicht zu spitz reinzugehen, aber auch nicht zu allgemein reinzugehen. Ich habe eine ganz einfache Formel. Ich habe jetzt am Sonntag ein Train-the-Trainer-Webinar mit Vlad Yashchenko, ist einer der größten Rhetoriktrainer. Da habe ich gerade ein Positionierungsmodul nochmal ausgearbeitet. Und da bin ich nochmal reingegangen und habe nochmal überlegt, okay, wie kann man das denn definieren? Und da sage ich dann vor allem immer, okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Zielgruppe, die sich in einem der drei Megamärkte befindet. Megamarkt ist Wohlstand, Beziehung, Gesundheit. Wenn wir nicht in einer dieser drei Märkte ein Problem lösen, wird es schon schwierig. In der Regel lassen sich sehr viele Nischen oder Themen dort rein argumentieren. Also das kann man schon ganz gut machen. So, wenn wir dann aber das H1 haben, brauchen wir ein Problem, was wir in dieser Nische lösen. Zum Beispiel im Wohlstand ist es Steuern sparen. Ja, Unternehmer, Wohlstand, die wollen mehr Steuern sparen. Oder Eltern, die jetzt Geld verdienen. Einfach Geld verdienen, ganz plump. Ja.
Ja.
Gesundheit ist, glaube ich, einfach für sich psychisch einmal Stress reduzieren, sich körperlich besser fühlen und so weiter. Das heißt, wir brauchen irgendein Problem in dieser Zielgruppe, was aber vor allem auch dringlich ist und was die Leute auch wirklich gelöst bekommen wollen. So, wenn wir das ausgewählt haben, gehe ich rein und sage nicht, jetzt such dir irgendeine Zielgruppe aus, sondern bitte such dir eine kaufkräftige Zielgruppe aus. Weil wenn du keine kaufkräftige Zielgruppe hast, wird es extrem schwer. Beispiel Vlad Yashchenko, damals positioniert gewesen auf Rhetorik. Eigentlich geil, ist der größte Rhetoriktrainer in Deutschland. Aber mit Rhetorik haben wir alle angezogen. Die Mama, die dem Kind verkaufen möchte, das Kinderzimmer aufzuräumen. Den Führungskräftetrainer, der einfach in der Karriereleiter weitersteigen wollte. Und so weiter. Das heißt, wir haben aber irgendwann mal analysiert, ey, wir haben gerade schlechtere Conversion hinten raus, woran liegt das? Und lass mal analysieren, für welche Zielgruppe ist denn trotzdem das Thema Rhetorik interessant? Und welche Zielgruppe ist kaufkräftig? Und dann haben wir gesagt, ey, lass doch einfach alle gut verdienenden Führungskräfte nehmen. Oder die, die Führungskräfte werden wollen, weil die sind vom Mindset grundsätzlich eher Macher. Sie haben schon einen Job, die verdienen Geld, die haben wahrscheinlich auch Rücklagen und uns mal nur in der Kommunikation auf die fokussieren. Seitdem haben wir das gemacht, wir haben ihn umpositioniert. Das war so sein rotes Christian-Bischoff-Stirnband, was wir abnehmen mussten. Das hat ihm schon sehr, sehr weh. Aber wir haben es gemacht und seitdem läuft es deutlich besser. Also wir haben super Zahlen bei ihm, aber wir gehen da jetzt auf mehrere siebenstellige Jahresumsätze bei ihm, weil wir ihn nur umpositioniert haben auf eine kaufkräftige Zielgruppe. Das heißt, das würde ich einfach mal hinterfragen, ist meine Zielgruppe wirklich kaufkräftig?
Ja. Ja, das ist auch super, super wichtig. Ne? Das sind ganz, ganz viele, auch so aus der digitalen Nomadenszene oder so der von den Startern, die wollen ja sehr, die machen das ja mal auch mit einem Herzensding heraus. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber ganz dadurch wollen sie dann ganz, ganz oft den Menschen helfen, die einfach auch nicht zahlungskräftig sind. Und dadurch resultiert halt das Problem, wenn du halt Online-Business machen willst, musst du halt Geld verdienen. So, also, du kommst halt nicht drum herum, sonst hast du halt ein Hobby. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg zu sagen, schau mal, du verdienst Geld und auch kein schlechtes Geld und auch gutes Geld. Und mit diesem Geld kannst du dann ja auch freiwillig wieder Menschen unterstützen, die sich vielleicht nicht leisten können. Weil ich glaube, da hört man ja auch schon wieder ganz, ganz viele Leute. Und da brauchst du ja nicht mal Geld von denen nehmen oder nur ein bisschen was, aber dann bist du nicht drauf angewiesen, davon ganz, ganz viele zu erreichen. Ne?
Ja, genau. Du erhöhst halt einfach deinen Impact dadurch. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel nur Leuten helfen, die Geld haben. Ja, in unserer Beratung natürlich, die kostet natürlich auch was oder du musst halt auch investieren. Aber wir wissen ganz genau, okay, dann was machen wir jetzt an Charity? Bauen wir einen Brunnen? Lass uns gemeinsam eine Schule in Afrika bauen. Das heißt, wir fangen dann schon irgendwo an, wo es Leuten nicht so gut geht. Wie können wir die jetzt mit unserem Impact weiterhin unterstützen?
Richtig,
ja. Ja, und das ist dann, kannst du aber nur machen, wenn du Geld hast. Ansonsten wird es halt schwer.
Das stimmt. Ja, vor allem ganz, ganz viele Projekte, ne? Auch vor allem ist das Geld ja letztendlich, jetzt können dann Leute ja auch sagen, ja, aber hier Zeit und so, aber Geld ist, glaube ich, der bessere Multiplikator in Bezug auf solche Probleme letztendlich, weil deine Zeit ist halt begrenzt, aber mit dem Geld kannst du halt wieder, keine Ahnung, mehr Möglichkeiten erkaufen, gerade auch um zu unterstützen, gemeinnützig und so.
Und es gibt ja natürlich unterschiedliche Menschen. Also wir sind eher so die driven sind, die Bock haben umzusetzen, die auch Geld verdienen wollen und sich mit dem Geld eine gewisse Freiheit einkaufen wollen, weil wir uns jetzt hier gerade vielleicht gefangen fühlten in der Vergangenheit. Aber es gibt dann natürlich auch Menschen, die einfach nur sagen, hey, ich möchte wie Mutter Teresa einfach nur Gutes tun und das ist für mich das Gefühl der Freiheit. Wenn das so ist, ja okay, so what, dann mach das gerne, dann ist es auch in Ordnung. Aber für mich wäre es halt nicht, also es wäre nicht mein Weg.
Ja. Wie siehst du es jetzt? Ich würde gerne nochmal auf dieses Problem, das auch wirklich gelöst werden will, darauf nochmal zu gehen. Wie komme ich da am besten dran? Weil am Ende des Tages, ich stelle mir jetzt ganz, ganz viele Leute vor, die sagen, Hallo, Marco, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich möchte in den Fitnessbranche, ich möchte in den Fitnessbereich, ich möchte Menschen dabei helfen, abzunehmen. So, jetzt wissen wir alle, abnehmen, okay, ist aber wieder sehr generisch. So, wie komme ich jetzt aber wirklich mal an so eine Sprache ran, dass ich auch weiß, ey, das ist so ein dringendes Problem und das wollen die 100% haben, damit ich jetzt nicht in meinem stillen Kämmerchen drinne sitzen bleibe und sage, boah, jetzt überlege ich mir das, ich glaube, das können die brauchen, weil das ist ja auch der falsche Ansatz, sondern wir müssen ja wissen, ob die das brauchen. Wie kann ich da vorgehen? Wie würdest du da vorgehen?
Ja, ich würde mit Leuten sprechen, ne? Wahrscheinlich würdest du auch so ein bisschen darauf hinaus. Weil in der Regel haben die ja, wenn jetzt jemand ein Abnehmcoach ist, hat er in der Vergangenheit irgendwo Berührungspunkte gehabt mit Leuten, sonst würde er wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen. Entweder der hat Sport studiert oder der war im Fitnessstudio unterwegs. Und da würde ich die Gespräche suchen. Ich würde mir meine Liste machen, 20 Leute, mit denen ich mal spreche, und mal so eine Art Kundeninterview führen. Hey, lass uns einfach mal sprechen. Ich bin gerade dabei, ich will mich selbstständig machen, ich will mir was Eigenes aufbauen. Man kann ja auch mit offenen Karten reingehen. Ne, und sagen, hey, gerade bin ich darauf positioniert, aber es ist nicht gut. Ich würde gerne ein dringendes Problem lösen, aber das dann in eine gute Sprache, in ein gutes Copywriting überbringen. Und dann würde ich auch reingehen, würde mit den Leuten sprechen, hey, was ist denn gerade dein aktuell größtes Problem? Warum willst du überhaupt abnehmen? Stell dir mal vor, du wachst nachts auf. Was ist dann so dein erster Gedanke in dem Thema, was du jetzt unbedingt verändert bekommen möchtest? Ja, das heißt, ich würde da so ein bisschen die Kunden interviewen und dann irgendwann wirst du Patterns erkennen. Du wirst Gemeinsamkeiten irgendwann erkennen. Ganz häufig sagen die Leute mir auch, ah ja, Marco, nee, meine Kunden sind alle unterschiedlich. Wenn ich aber mal reinsteche und wirklich nachfrage und denke, sind die wirklich alle unterschiedlich? Oder sind die nicht alle am selben Problem gewesen und du hast eigentlich exakt das Gleiche mit allen gemacht und die haben jetzt alle dieselbe Wunschsituation? Und da würde ich Erfolgsinterviews führen und da einmal in die Kundenkommunikation reinbringen. Was wir zum Beispiel haben, wir haben jetzt ein paar Kunden, ne? In unserem Onboarding-Modul, wenn wir einen neuen Kunden onboarden, ist vielleicht hier für dich auch interessant, haben wir immer eine Umfrage drin, die sehr ausführlich ist. Das heißt, du bekommst sogar auch erst, du musst dir das Onboarding auch anschauen und ganz am Ende ist ein Video. Bitte fülle jetzt hier, um dich besser kennenzulernen, diese Umfrage aus. Auch erst dann werden die alle Inhalte freigeschaltet. Das heißt, ich habe von jedem meiner Mentoring-Kunden habe ich eine ausführliche Umfrage. Und da sind so Fragen drin. Was hält dich nachts wach? Warum hast du dich für uns entschieden? Warum bist du hier? Was möchtest du gelöst bekommen? Was hast du vielleicht in der Vergangenheit für Methodiken ausprobiert, die nicht funktioniert haben? Und das ist so geil fürs Marketing. Also ich weiß ganz genau, warum die sich für uns entschieden haben. Ich weiß ganz genau, was sie früher gemacht haben. Ich weiß ganz genau, auf was sie gar keinen Bock mehr haben. Und ich weiß ganz genau, wo die hinwollen. Und wenn ich das in meiner Kommunikation dann hinbekomme, zu schreiben im Copywriting auf den Verkaufstexten, dann bist du schon deutlich besser als die Konkurrenz und dann gewinnt auch kein ChatGPT mehr.
Vor allem, das ist auch smart, dass ihr das direkt davor macht, weil ganz, ganz oft gehen ja Leute dann zu den Leuten, mit denen sie schon erfolgreich zusammengearbeitet haben, aber oftmals sind die ja schon, jetzt, ich sage das sehr überspitzt, gebrainwashed von den eigenen Worten, ne?
Ja,
Also,
genau.
und dann ist es natürlich auch nicht mehr die richtige Sprache und so, ja, ich glaube, damals war bei mir das und das das Problem. So, das könnt ihr ja oftmals gar nicht mehr nachempfinden. Deswegen finde ich smart, dass bevor die Zusammenarbeit überhaupt anfängt,
Und
loszulegen,
der
da
vielleicht auch
reinzubringen.
spannend nochmal. Und der Copywriter hat auch die Aufgabe, der muss exakt das Wording nutzen, was da steht.
Ja.
Klar, ein paar Rechtschreibfehler drin, macht die Rechtschreibfehler raus. Aber du nimmst einfach exakt die Kundenwortwahl. Das ist so geil. Und dann haben wir dann, was haben wir gemacht? Wir haben das Ganze natürlich in ChatGPT gepackt, weil wir Zeit sparen wollten, weil es zu viele Umfrageergebnisse waren. Die Ergebnisse waren generisch, die ChatGPT mir ausgespuckt haben. Das war scheiße. Also, es hat super zusammengefasst in Bullet Points, aber das war Kacke, das war Müll. Das war, würdest du das auf eine Landingpage draufpacken, dann ist das wie weißes Rauschen. Das geht da rein und da wieder raus. Also, ChatGPT hat es nicht geschafft, die Wortwahl der Kunden wiederzugeben und das mal auf generische Art und Weise zusammenzupacken. Also, es war zu allgemein.
Ja, spannend. Das stimmt, das wird tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe in der vergangenen Podcast-Folge, ich hab diese Brainstorm-Funktion genutzt, ne, und
Ja.
habe so meinen Input reingegeben, habe nachher gesagt, er soll mir das immer wieder zusammenfassen. Ja, kein bisschen irgendwie von meinen Worten mit reingenommen, was ich wichtig finde, sondern alles generisch zusammengeknatscht. Da habe ich gedacht, so, ja gut, das hätte ich auch ergoogeln können. So,
Ja,
das
hätte
war
man
jetzt
googeln
nichts
können,
mega.
ja.
Ja, sehr spannend. Jetzt vielleicht noch abschließend dazu. Was ist deiner Meinung nach für Personenmarken, Experten, Expertinnen, Dienstleister der allerwichtigste Punkt, den man tun sollte, um letztendlich sein Unternehmen voranzubringen, im Marketing zu bestehen? Was würdest du da einfach noch dazu raten? Welche Hausaufgabe sollte jeder letztendlich betreiben?
Ja, es gibt jetzt mehrere Punkte, die man nennen könnte, aber das, was ich dann häufiger sehe, was nicht gemacht wird, ist immer eigene E-Mail-Liste aufbauen. Von Anfang an. Du baust dir auf Social Media Reichweite auf, du mietest deine Sichtbarkeit auf einer Plattform. Aber wirklich, wenn du dich unabhängig machen möchtest, langfristig von Social Media Plattformen, wenn du wirklich ein Unternehmen aufbauen möchtest, was Daten besitzt, was ein Asset hat, auf das du immer wieder zugreifen kannst, in wo du mal Webinare reinlaunchen möchtest, dann sind E-Mail-Listen oder E-Mail-Kontakte, E-Mail-Adressen wirklich immer noch der heilige Gral. Man kann es trotzdem kombinieren, falls jetzt der Einwand kommt, E-Mail-Marketing ist aber in 3 Jahren tot und so weiter und so fort. Sehen wir ehrlich gesagt noch nicht. E-Mail-Marketing macht bei uns immer noch den meisten Umsatz hinten raus, neben dem Vertrieb. Und du kannst es aber ja auch anfangen, ergänzend zu kombinieren mit zum Beispiel einem WhatsApp-Broadcast, mit zum Beispiel einer Telegram-Gruppe, mit zum Beispiel nochmal einer zusätzlichen modernen Plattform. Aber beides nochmal zu haben als Asset ist wirklich Gold wert. Ich habe so viele Coaches gesehen, die waren nur abhängig von Instagram, deren Instagram-Account wurde geblockt und die haben einfach keinen Umsatz mehr gemacht. Deswegen würde ich immer anfangen, dadurch mir auch eine Marke aufzubauen. Und das Schöne ist, wenn wir zum Beispiel auch jetzt nächste Woche oder in 2 Wochen sind wir wieder beim Founders Summit, je nachdem, wann das hier ausgestrahlt wird. Und die Leute kommen dann auch wirklich auf dich zu und sagen, hey Marco, ich habe letzte Woche eine E-Mail von dir bekommen, ich bin in deinem E-Mail-Verteiler drin. Dann bin ich, oh krass. Ja, mittlerweile schreibt es ein Copywriter natürlich bei uns. Aber da muss man auch so ein bisschen aufpassen vom schmalen Grad her. Ja, was habe ich da vor 2 Wochen denn nochmal geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. aber das ist einfach schön, du baust eine Bindung zu den Leuten auf.
Ja, und erfahrungsgemäß, bin ich ganz offen und ehrlich, ist das bei mir auch das bestgeklickteste Modul, also Medium. Also es ist sogar besser als auf Instagram. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe auf Instagram eine recht gute Präsenz mit, ne, und auch regelmäßig werden E-Mails immer besser geklickt, immer. Ja. Also auch zum weiterführenden Link oder so. Also Linkklicks sind deutlich stärker in der E-Mail-Liste.
Ja. Und viele fragen auch immer, was ist so das Geheimnis der großen Marken, mit denen ihr mal zusammengearbeitet habt? Die inhalieren Marketing. Also für die ist klar, Marketing ist ein wichtiger Bestandteil von Unternehmertum. Die wissen das. Ich finde immer, vielen Anfängern musst du das noch so ein bisschen verkaufen. Aber die großen Marken wissen, Marketing muss ich beherrschen und ich muss es verstehen, bevor ich es an andere Leute abgebe. Weil den größten Fehler ist halt zu machen, dass du denkst, okay, ich hole mir jetzt irgendeine Agentur, weil ich habe keinen Bock, mich damit selber auseinanderzusetzen. Und das wird nicht funktionieren. Also die besten Erfolge erzielen wir mit Leuten, die selber Marketing lernen wollen, sich selbst damit auseinandersetzen, ergänzend mit einem Berater oder mit einer Agentur an der Seite und man bettelt sich gegeneinander. Das sind die besten Ergebnisse. Aber wenn einer sagt, ich habe keinen Bock auf Marketing, bitte Agentur, schalte meine Ads, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich weiß auch nicht, wie die Kommunikation sein muss, macht ihr einfach und baut quasi mein Business auf. Aber es funktioniert leider nicht.
Ja. Es ist spannend, dass du das sagst. Es ist tatsächlich, weiß nicht, Marketing war schon immer eigentlich mein Lieblingspart. Ist schon immer in der Selbstständigkeit, weiß nicht. Aber damit habe ich angefangen und damit, das liebe ich heute auch noch am meisten. Alles nochmal gut, dass du es sagst. Geil.
Ja.
Ein vielleicht noch abschließend dazu, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, Marketing ist immer Chefsache und zwar bis zum Schluss. Und das ist das, was du mit als allerletztes auslagerst.
Ja, würde ich auch unterschreiben. Ich wollte den Spruch sogar auch gerade sagen und dann dachte ich mir, komm, ich mache jetzt kein Phrasenschwein.
Ja. Das mache ich. Ich werfe dir 5 Euro nachher bei dir in Schwein.
Aber rein. Was halt auch spannend ist, in Bezug auf Steve Jobs, ne, er hat ja irgendwann Tim Cook reingeholt zu sich, aber Steve Jobs hat immer noch an einem einzigen Meeting in der Woche teilgenommen und das war das Marketing-Meeting.
Ja.
Weil er es halt nicht abgeben wollte und konnte.
Und ich glaube halt auch, das ist vielleicht jetzt noch meine persönliche Meinung am Schluss, gerade weil sich alles so schnell wandelt und weil gerade in der Online-Welt und im Marketing ständig neue Sachen passieren, neue Plattformen kommen, neue Sachen funktionieren, Situationen sich ändern, sollte man da, glaube ich, auch up-to-date bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Man muss sich aber auch nicht verrückt machen lassen, weil wenn man dann einen Kanal hat, der gut funktioniert, behalt den Fokus und lass dich nicht zu viel ablenken, weil die Wiese häufig nicht immer grüner ist auf der anderen Seite. Das war jetzt das Phrasenschwein.
Das, ja.
Muss ich einfach die 2 Euro reinstecken.
Sind wir ausgeglichen, Marco.
Okay, 1-1. Vielleicht ist mir eben auch schon 1 rausgerutscht, weiß ich nicht.
Und ich höre es nochmal nach und wenn nicht, dann sollen die Zuhörer und Zuhörerinnen uns einfach schreiben.
Wahrscheinlich steht es schon 5-1 für dich oder so. Bestimmt, weil ich mehr bestimmt genannt habe.
Ja, Marco, ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen, einfach weil ich dich auf zwischenmenschlicher und fachlicher Ebene einfach sehr wertschätze und mich sehr gefreut habe, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Jetzt will ich aber langsam zum Ende kommen und hier ist es ja standardgemäß im Digitalen Nomaden-Podcast ist es ja so, dass der Gast immer das letzte Wort hat und so gehört das jetzt auch gleich dir, da darfst du dir schon mal überlegen, was dazu kommt oder was du dazu sagen möchtest. Davor vielleicht aber nochmal, wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen Fragen haben, irgendwas über dich wissen wollen, irgendwie aber auch mal gucken, ein paar Insights von eurer Arbeit haben wollen. Wo können sie das denn am besten tun?
Einfach bei Instagram an marco.corallo und dann gibt es da einen Kanal, der heißt Growth Marketer und da steht eigentlich alles drin. Da gibt es uns so jeden Tag ein Reel. Da kann man sich zum Webinar anmelden, wenn man da Bock drauf hat, wenn man mehr darüber erfahren möchte. Also Instagram ist der beste Kanal.
Kommt natürlich alles unten in die Shownotes rein. Ist alles verlinkt. Dann sage ich Dankeschön, Marco. Danke für deine Zeit. Danke für das geile Gespräch. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ja, ich verabschiede mich schon mal und überlasse jetzt dir das letzte Wort.
Okay, nice. Ja, was soll ich sagen? Ehrlich gesagt, ich habe letztens einen spannenden Satz gelesen und immer wieder drüber nachgedacht. Und am Ende kam halt raus, der war auf Englisch. Ich übersetze ihn mal direkt ins Deutsche. Wenn du den Berg beklimmen möchtest, geht es nicht um die Aussicht, die du oben hast, sondern es geht um die Person, die du auf dem Weg dorthin wirst. Und das ist wirklich immer so ein bisschen der Gedanke, den wir auch haben. Wir haben zwar unsere Ziele, wir haben unsere Umsatzziele, wir haben unsere Einflussziele, die wir erreichen wollen, die Anzahl der Menschen, die wir transformieren wollen, aber rückblickend zu schauen, wie man sich selbst als Mensch verändert hat oder die Menschen auf dem Weg auch verändert hat. Es sind ja ganz viele Leute, auf die man Einfluss hat. Das ist eigentlich der wahre Schatz, den wir auch immer wieder selber merken, die Persönlichkeitsentwicklung, die berufliche Weiterentwicklung, die wir dort sehen.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge hier beim Digitalen Nomaden Podcast. Vielen lieben Dank, Marco, für deine Zeit, für deine Insights, für all deine Tipps, Tricks und Kniffe, die du hier letztendlich geteilt hast, aber natürlich auch noch deine Inspiration hier ganz am Schluss. Vielen, vielen lieben Dank von Herzen. Und für dich als Zuhörer und Zuhörerin natürlich auch. Dankeschön. Cool, dass du bis hier mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, hast eine Menge Inspiration getankt. Und ich habe selber schon gemerkt, als ich hier so zugehört habe, ey, das ist inspirierend, das, was der Marco da sagt. Und auch letztendlich aber auch diese Insights, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass es einfach wichtig ist, die Sprache der Zielgruppe zu kennen, einfach ein paar Basics zu beachten, weil es dir dann am Ende des Tages leichter fällt. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, wenn du irgendwas wissen möchtest, vielleicht auch Feedback geben willst, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du dem nachkommst und dem folgst. Das kannst du entweder tun über Spotify, indem du unter dieser Podcast-Folge einmal schaust, da kannst du Kommentare hinterlassen und ja, dann gehe ich da natürlich auch letztendlich drauf ein. Oder du kannst letztendlich aber auch über Instagram letztendlich gehen und zwar mir dort eine persönliche Nachricht schreiben. Und das kannst du letztendlich tun, indem du auf Instagram digitale.nomaden.podcast eingibst. Da freue ich mich immer sehr, mit dir in Kontakt zu kommen, Feedback zu bekommen, Fragen zu beantworten und letztendlich alles um das Thema Business, Online-Marketing, Sales, alles, was eben mit dazugehört, einmal mit dir anzugehen. Das dazu. Ich sage Dankeschön, dass du bis hier mit dabei gewesen bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend, wann auch immer du das hörst und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder